Gesichter zu schauen. Ich habe mir überlegt, was für eine Predigt bringe ich euch heute mit, und mir ist folgende Predigt über den Weg gelaufen: das neue Leben als Geschenk der Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr das Vorher-Nachher-Spiel kennt. Das Vorher-Nachher-Spiel ist ein Spiel, bei dem man Dinge anschaut, wie sie vorher waren, und etwas Zeit vergangen ist und es sich etwas Neues daraus entwickelt hat. Ein Ding, das in eine neue Gegenwart oder in eine neue Existenz gebracht wurde, wo einfach eine Veränderung zu entdecken ist. Ganz praktisch macht man das an Statistiken. Man schaut hinein, zum Beispiel, wie sich die Einwohnerzahl von Langenau verändert hat. Ich habe das mal geschaut. Im Jahr 1990 hatte Langenau etwa 12.000 Einwohner, und dann im Jahr 2021 ist die Einwohnerzahl um fast 3.500 Einwohnern gestiegen auf 15.500. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber daran kann man eine Entwicklung feststellen, wenn man das vorher anschaut und dann zum Nachher geht. Matthias hat vorher erzählt von den Leuten, die von Flutopfern betroffen waren. Auch da kann so ein Vorher und ein Nachher angeschaut werden. Eher im negativen Blick, wenn man vorher der Flut und dann nachher anschaut, wie es danach aussieht. Oder dann, auch wenn man das Vorher anschaut, wie alles aussah und danach man aufgeräumt hat und eine positive Veränderung ersichtlich wurde, dass wirklich wieder alles beiseite geschafft wurde. Solche Vorher-Nachher-Situationen und Bildern gibt es in allen möglichen Bereichen. Ich habe euch an dieser Stelle zwei Bilder mitgebracht, die Ähnliches behandeln. Das eine ist das hier. Morgens vor dem Aufstehen ohne Kaffee und dann, wenn man seinen Kaffee hatte. Oder ein Garten, wie er mal ganz anders sich entwickeln kann. Das vorher er total chaotisch aussah und dann nachher, wenn Landschaftsgärtner und jede Menge Arbeit und Pflege hineingeflossen sind, zu einem schönen Bild gibt, wo man sich wirklich aufhalten will, wo man so die Seele baumeln lassen kann. In dem Text, den ich heute als Grundlage für meine Predigt habe, gibt es auch so ein Vorher und Nachher. Auch so ein Vorher und Nachher, das mit uns zu tun hat. Ich lade euch ein, beim Lesen dieses Textes, beim Vorlesen von mir, und ich mache euch den Text vorne hin, mal mitzulesen, ob ihr dieses Vorher und dieses Nachher entdecken könnt. Und zwar in Epheser, das geht's nicht, in Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Dort steht: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Macht der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und uns zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ein etwas längerer Text, wo dieses Vorher und Nachher ersichtlich ist. Ich möchte zum Start auf dieses Vorher eingehen, das Paulus hier malt in den Versen 1 bis 3. Ganz nüchtern sagt er, ihr wart tot. In dunkelster Farbe wird das gezeichnet, was sie sind, geistig tote Menschen. Er zeigt den Ephesern auf, dass früher sie dem gefolgt sind, was falsch ist. Sie wurden förmlich von Sünde und Verfehlung bestimmt. Sie taten, was falsch war und verfehlten eigentlich den Ziel, für den sie geschaffen waren. Der Grund liefert Paulus an dieser Stelle auch. Er sagt ihnen, sie bedienten sich dieser Maßstäbe dieser Welt und sind dem gefolgt, der gegen Gottes Willen ist. Beschrieben wird dieser, der gegen Gottes Willen ist, ein Geist, der in unserer unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Dieser Feind ist überall, er ist überall zugange und er will immer das, dass wir unseren eigenen Wünschen lieber nachgehen, anstatt Gott zu gehorchen. Er zeigt ihnen auf, den Ephesern, ihr hattet es früher nicht im Griff, sondern sie waren bestimmt von jemand anderem. Kurz gesagt, die Epheser sind dem Verlangen der Welt nachgefolgt und wurden vom Teufel bestimmt. Luther bringt das sehr treffend auf den Punkt, als er einmal sagt, Menschen müssen immer etwas dienen. Sie sind immer etwas bestimmt. Er sagt, entweder wird der Mensch von Gott oder dem Teufel geritten. Entweder wird der Mensch von Gott oder dem Teufel geritten. Was für eine Aussage. Luther will damit aufzeigen, es gibt nicht einen Zwischenweg zwischen guter Mensch sein und Gott nicht zu gehorchen. Man kann nicht ein anständiger und guter und ehrbarer Mensch sein, ohne an Gott zu glauben. Denn es gibt keine Möglichkeit, ohne Gott unabhängig vom Teufel zu bleiben. Entweder man hat Gott als den Herrn oder wird vom Teufel geritten. Ich finde es spannend an dieser Stelle, dass Paulus es eigentlich überhaupt nicht darum geht, was richtig oder falsch ist. Es geht nicht ihm um moralische Kategorien, was wir jetzt tun sollten, halten oder machen sollen, sondern er will in diesem Text ganz klare Besitzverhältnisse aufzeigen. Er will sagen, es geht nicht darum, dass diese Menschen das Gute und das Richtige tun, sondern dass sie einst einem ungöttlichen Herrn dienten und eben nicht Gott. Und diesem ungöttlichen Herrn unterstand ihr Leben. Ich finde das an dieser Stelle wirklich dramatische Worte von Paulus, die er an die Epheser hier richtet. Und selber, wenn ich in das Leben manchmal hineinschaue, kann ich das vielleicht manchmal auch entdecken. Dorina und ich waren vor einiger Zeit in Ulm unterwegs und als wir so durch die Straßen in der Innenstadt gelaufen sind, sehen wir einen Mann, der mit seiner Einkaufstüte ziemlich hektisch durch die Straße rennt. Und plötzlich fällt aus seiner Tasche, seiner Jogginghose, ein Handy. Es plumpst auf den Boden, er hebt es schnell wieder auf, packt es wieder schnell ein und rennt weiter. Und 5 Meter später passiert dasselbe wieder. Wieder fällt das Handy auf den Boden, schlittert über den Asphalt und ich glaube, es muss beim Aufprallen schon völlig zersprungen gewesen sein. Dorina und ich schauen uns an und fragen uns beide, warum tut er das? Und plötzlich fällt uns auf, warum dieser Mann rennt. Denn ein paar Meter hinter ihnen sind Menschen ihm auf den Fersen. Die Security eines Handyladens verfolgt ihn, erwischt ihn schlussendlich auch. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Handy weiterging, aber vor aller Vermutlichkeit ist es kaputt und es war natürlich bestimmt gestohlen. Das ist unsere Welt. Das Problem dieses Mannes ist nicht der Diebstahl, sondern eben was dahinter liegt. Das, was man selber will und auf welche Art und Weise man versucht, es sich zu beschaffen. Seine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Das kann ganz unterschiedlich sein, ob Macht, Reichtum, Besitz, Sicherheit, Ansehen oder auch Liebe. Der Mensch hat irgendwelche Bedürfnisse, die er versucht zu stillen. Es sorgt sich nicht um sich und schert es nicht, wie es anderen damit geht. Er will es nur haben. Unsere Welt ist voll davon und immer wieder kommt diese egoistische Seite von uns Menschen zum Vorschein. Und Paulus zeigt hier auf, macht hier klar, wenn wir diesem Weg folgen, in diesem Vorher sind, dann hat das Folgen. Dann sind wir tot. Dieser Zustand ist grässlich und macht Gott zornig. Gott kann es nicht erlauben, er kann es nicht zulassen und deshalb ist dieser Ausgangspunkt unseres Problems mit Gott. Nicht das Glauben und die falschen Taten, sondern das innere Motiv, was dahinter liegt. Die Selbstsucht. Man kann auch sagen, unser sündhaftes Wesen. In diesem gottlosen Zustand befinden wir uns. Wir starten damit und können uns selbst nicht daran selbst ändern. Wir sind nicht bei Weight Watchers oder einer Selbsthilfegruppe, die gute Prinzipien anstößt, um den Prozess zwischen diesem Vorher und Nachher zu begleiten. Nein, wir sind tot und haben keine Chance auf Veränderung. Doch dann kommt eine Veränderung. Paulus malt hier auf, in den Versen 4 bis 5, dass Gott selbst die Initiative in Christus ergreift. Denn zwischen einem Vorher und einem Nachher gibt es einen Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt, in dem etwas geschehen ist. Zwischen der müden Eule am Anfang und der wachen Eule liegt der Kaffee. Zwischen dem Garten, der davor totales Chaos war und danach zu einem wunderschönen Garten wird, zu dem man sich aufhalten kann, liegt ein Landschaftsgärtner und jede Menge Arbeit. Und in diesem Text, zwischen unserem Vorher und dem Nachher, was Paulus zeichnet, liegt Jesus Christus. Gottes Antwort auf unsere Unzulänglichkeit, auf das, dass wir unfähig sind, ist seine Gnade in Jesus Christus. Wir waren geistlich tot und nun hat Gott uns durch Jesus Christus wieder auferweckt. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Wenn wir an ihm festhalten, ihm zum Herrn machen, dann beschreibt Paulus hier, werden wir mit Christus lebendig gemacht. Mit ihm wieder aufgerichtet. Jesus stirbt am Kreuz. Aber er bleibt nicht tot, sondern steht wieder auf. Er zeigt, der Tod wurde überwunden. Und dieses Ereignis verändert uns. Paulus schreibt eben genau deshalb, mit Jesus wurden wir lebendig gemacht. Wir werden mit ihm in dieses Nachher gesetzt, in ein Leben mit Jesus aus Gottes Gnade und eben nicht aus eigener Stärke. Das neue Leben, dieses Nachher ist ein Geschenk der Gnade. Und dieses Nachher bedeutet ein geistlich neues Leben. Das neue Leben, das hier Paulus zeichnet, finde ich wunderschön. Und er beschreibt auch hier, Paulus selbst, dass dieses Leben nicht nur in der Zukunft ausgestattet und hingerichtet ist, sondern dass wir natürlich diesen körperlichen Tod auch später überwinden werden, aber dass dieses neue Leben auch in unserer Existenz hier, in unserer Gegenwart schon etwas zu sagen hat. Wenn wir an Jesus Christus glauben, ja zu ihm sagen, dann werden wir geistlich neugeboren. Werden wir zu Menschen, die Gott dienen und von ihm bestimmt sind. Und Gott beschreibt in Jesus, dass er uns ein neues Leben bringt, voller Geschenke, die er uns machen will. Und er beschreibt es in diesem Text folgendermaßen. Zum einen Mal sind wir Gottes Werk. Wir sind Gottes Werk, in das wir hineingesetzt werden. Das schreibt er in Vers 10. Vorher haben wir nämlich das, was wir sein sollten, verfehlt. Haben uns auf uns konzentriert, waren nach dem Sündenfall im Garten Eden kaputt. Doch nun sind wir das, was wir sein sollen. Gott richtet uns wieder auf. Er macht uns wieder zu seinem Werk. In Christus setzt er uns als perfekte Abbilder ein. Ein Abbild, um Gott zu repräsentieren und darzustellen. Und in Jesus haben wir eben dieses Bild, in das wir verwandelt werden sollen. In Jesus hat er uns zu diesem neuen Werk gemacht. Und deshalb packt Paulus auch später diese ermahnenden Worte hinein, dass wir daran uns immer mehr ausfüllen lassen sollen, uns immer mehr daran bemühen sollen, dies zu tun. Denn manches ist noch Stückwerk, manches ist noch nicht vollkommen da, aber dass wir Gottes Werk sind, hat begonnen. Weiter beschreibt er in Vers 6 einen weiteren Aspekt, was wir auch jetzt schon haben. Er beschreibt, wir haben einen Platz in der himmlischen Welt. Durch Jesus sichert Gott auch jetzt uns heute hier schon einen Platz in seinem Reich zu. Bei uns in Bühlenhausen liegt ein Todesfall hinter uns und einige kämpfen mit schweren Krankheiten. Für viele ist diese Perspektive, einmal in Gottes Reich zu sein, einen Platz bei ihm zu haben, ein enormer Trost. Es bedeutet auch heute jetzt schon zu wissen, mir ist ein Platz in seinem Reich gewiss. Da steht nichts mehr dazwischen, sondern ich werde einmal bei ihm sein. In Jesus sichert mir das Gott selbst zu. Und daran können wir festhalten, können unseren Trost hineinsetzen. Und ich glaube, das ist eine wirklich gute Perspektive, die uns auch nochmal Hoffnung geben darf. Auch wenn Schwierigkeiten da sind. Und er beschreibt, dass wir Gottes Güte und Gnade erfahren. In Vers 7 beschreibt er, dass wir entdecken dürfen, wie überwältigend groß seine Gnade und seine Güte ist. Ich selber erlebe das nicht immer wahnsinnig groß. Aber ich entdecke ganz oft in meinem Leben ganz viele kleine, wunderbare Aufmerksamkeiten Gottes. Dass ich Gott und Jesus in meinem Leben erleben darf. Für mich ist die Schöpfung so etwas, wo ich das immer wieder entdecken darf. Wenn ich unterwegs bin und entdecke, wie wunderbar er doch alles geschaffen hat. Oder wenn ich unterwegs bin und Bewahrung erfahre, dann gibt das mir wieder neue Hoffnung, daran festzuhalten. Oder dass Zeitpunkte einfach wunderbar zusammenpassen, obwohl ich so vieles doch irgendwie überhaupt nicht plane. Eine Situation, die mir dabei in Erinnerung geblieben ist, war vor 2 Wochen. Ich gehe raus, will joggen gehen und beschließe loszulaufen. Vor mir kam ein richtiges Gewitter runter und ich laufe los und kann den Regen, der schon vorbei ist, das schöne Regenwetter genießen. Die Natur ist wunderschön am Aufgehen und ich komme heim, stehe vor der Haustür, mache mich auf den Weg wieder in unsere Wohnung hinein und kurz danach fängt es direkt wieder an zu regnen. Ich hatte es irgendwie geschafft, das perfekte Zeitfenster zu erwischen zwischen 2 Regengüssen. Und ich merke an dieser Stelle, ich komme glücklich nach Hause, weil ich nur sagen kann, wie wunderbar hat das doch Gott gefügt. Es war nicht mein Verdienst, weil ich es gut geplant hatte, sondern weil er so Dinge schenkt. Manchmal ist es einfach nur so, dass wir nur hinschauen können und staunen dürfen, was Gott mir durch Jesus schenkt. Nicht nur seine Führung und Leitung ist da so ein Aspekt, sondern dass er immer wieder eine lebendige Freiheit, Freude und einen Frieden schenkt. Und Paulus macht noch auf etwas Viertes aufmerksam. Er beschreibt, dass wir zu guten Werken geschaffen sind. Zu Werken, die nun das Positive schaffen. Die sich selber nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern das, was Jesus durch sie tun will. Auch hier ein kurzes Erlebnis von mir. Ich war mit meiner Frau vor 2 Wochen auf einer Hochzeit und ich kam an dieser Stelle mit einem Freund ins Gespräch, der mit seiner Arbeit und auch mit seinem Glauben zu kämpfen hat, der einfach so etwas durchhängt. Und an dieser Stelle war mein Gebet, dass ich ihm einfach wieder neu eine Perspektive zusprechen darf. Und so kam mir immer tiefer in unserem Reden und ich durfte entdecken, dass ich ihm wieder neu Hoffnung machen durfte. Es war an dieser Stelle nicht mein Verdienst, sondern das, was Gott an mir schafft. Mein ständiges Gebet war: Jesus, schenk du mir deine Worte. Und ich glaube, das ist es, was Paulus hier auch meint. Dass wir zu guten Werken geschaffen sind, die in dieser Welt immer wieder neu einen Input hineingeben. Neue Menschen anstoßen und begeistern, mit ihm unterwegs zu sein. Gott ist es, der uns vorbereitet. Gott ist es, der uns gebraucht, wenn wir eben losgehen und uns von ihm leiten lassen. Durch Jesus sind wir auch zu guten Werken geschaffen. Das ist es, was dieses neue Leben ist, das Gott uns schenkt. Dass wir heute auch schon leben dürfen. Gottes Werk, seine Gnade, die er an uns vollbringt, wie er uns aus diesem geistlichen Tod herausholt. Doch ich muss gestehen an dieser Stelle, ich komme in ein Dilemma. Ich komme in ein Dilemma, weil dieses Vorher und dieses Nachher sich vielleicht manchmal gar nicht so direkt mit meiner Realität zusammentun. Es fühlt sich ganz oft doch unwirklich an, vor allem dieses Vorher. Dieses Vorher fühlt sich für mich nicht so oft so dunkel an. War ich ohne Jesus wirklich so verloren? Sind Menschen ohne Jesus heute auch so verloren? Oder verstehe ich an dieser Stelle Paulus schlichtweg falsch? Diese Welt in diesem Bild vorher scheint so unglaublich dunkel, wie Paulus es beschreibt. Will wirklich kein Mensch Gott einfach so gehorchen? Lässt man sich so von den eigenen Begierden bestimmen, dem eigenen Verlangen und dem eigenen Egoismus steuern? Ist man dieser Macht wirklich so hilflos ausgeliefert? Für mich erscheint es manchmal etwas skurril, wenn jemand von seinem alten Leben erzählt, was er alles durchgemacht hat, wie dunkel es vielleicht war. Ein Mitstudent von mir, damals an der ITA, hat von seinem Drogenproblem erzählt, wo sein Leben förmlich gegen die Wand gefahren ist und er jetzt was völlig Neues lebt, weil er eben Jesus gefunden hat. Ich habe das in meinem Leben ganz anders erlebt. Ich war irgendwie schon immer mit Gott unterwegs. Mein altes Leben war nicht so dunkel. Ich kann nicht mal an dieser Stelle genau beschreiben, wann ich diesen Schritt gemacht habe. Wann dieser Übergang zwischen vorher und nachher stattgefunden hat. Und ich muss auch sagen, dass dieses Nachher für sich in meinem Leben nicht immer so hell anfühlt, wie Paulus es hier beschreibt. Feiern wir dieses neue Leben, eine Neuschöpfung Gottes zu sein, indem wir immer mehr Gottes Gnade und Güte entdecken dürfen, indem wir seine guten Werke tun? Ich persönlich komme an dieser Stelle sehr oft an meine Grenzen. Es kommt mir viel zu oft zu kurz vor. Und dann kommen noch schwierige Situationen dazu, wie Schmerz, Leid, Zweifel, Bedrückung. Und in mir stellt sich eher so ein Ohnmachtsgefühl ein. Ich kann doch überhaupt nicht steuern. Wie soll ich denn das leben? Ist dieses Nachher wirklich so wunderbar? Das Leben als wiedergeborener Christ ist für mich nicht immer ein leichtfüßiges und perfektes Leben. Wie passt das zusammen? Ich glaube, an dieser Stelle muss ich noch mal etwas zurück zum Kern von Paulus' Verkündigung. Zu Jesus Christus. Zu dem, was er tut, in dem sich alles ändert. Paulus macht in diesem Text etwas ganz Wichtiges fest. Paulus kannte nämlich in seiner Zeit ähnliche Tiefpunkte. Gemeinden mit Streit, mit Leid und Schmerz, das ihm selbst widerfährt, und auch Hilflosigkeit, die er in seinem Leben wahrscheinlich oft und genüge erlebte. Ich glaube, sein neues Leben war genauso umkämpft wie unseres heute. Doch Paulus, sein Kernelement ist Jesus Christus. Durch Jesus Christus, durch ihn ist es das, was die Veränderung ausmacht. Das zu erleben und zu begreifen, ist bereits Gottes Gnade. Jesus Christus ist Gottes Wort, Gottes Antwort auf unsere Unzulänglichkeit, sein Werk an uns. Das bedeutet zum einen, dass Gottes Zusicherung steht. Gottes Zusicherung, dass er in Jesus da war. Er bei uns ist, mit uns ist, um uns herum ist und uns in jedem Tiefpunkt hilft. Es zeigt uns aber auch, dass nicht unsere Lebensumstände verändert haben, aber sich etwas Wesentliches getan hat, als Gott uns zu einem neuen Leben erweckte. Nicht die Mühsal und die Arbeit, nicht die Leichtigkeit oder auch die Nöte, die um uns toben, sind anders geworden, sondern verändert hat sich eines. Wir sind nicht mehr Kinder des Ungehorsams. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Wir sind nicht mehr geritten von diesem dunklen Herrscher, von dem Teufel, der unsere Gedanken und Dinge dorthin wenden will, dass wir nur nach uns selber schauen. Wir sind mit allem bei Christus. Er sagt, er geht mit uns und durch alles durch. Er sagt uns, Gott hat genug Liebe für unsere Begrenztheit. Gott hat genug Stärke für unsere Kraftlosigkeit. Gott hat in Christus schon den größten Schritt mit uns gemacht. Und ich glaube, deshalb steckt auch in diesem Text diese Zusicherung, dass er den Rest mit uns auch noch tun wird. Gott hat genug Stärke und Liebe. Um uns aus der Verlorenheit herauszuretten, so wird er auch genug Liebe und Stärke haben, um mit dem Rest fertig zu werden. Er macht uns zu Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Er verspricht uns, mit uns durch alles durchzugehen. Gott hat genug Liebe und Stärke. All das ist Gnade. Und diese Gnade hat eben einen Namen, Jesus Christus. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, das wir nun auch heute ausleben dürfen. Das ist es, glaube ich, das Kernelement zwischen vorher und nachher, das an dieser Stelle vielleicht auch in meinen Fragen manchmal eine Antwort gibt. Noch sind wir in diesen Lebensumständen, in dem sich nicht alles zeigt. Manches ist noch Stückwerk, aber wir dürfen uns an dieser Stelle auf seine Gnade verlassen. Und diese bleibt in Ewigkeit. Um das Ganze in ein Zitat abzuschließen, möchte ich Gary Hawthorne zitieren, der selber sagt, "When God is involved, whatever he begins already has the end in sight." Wenn Gott beteiligt ist, hat alles, was er anfängt, sein gutes Ende schon in sich. Gott hat ein neues Leben mit uns begonnen. Aus seiner Gnade stehen wir hier. Und darum wird es, trotz allen Schwierigkeiten und Fragen, auch sein gutes Ende nehmen. Eben in Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass deine Zusicherung steht, dass wir in dir, Jesus, sowohl jetzt hier schon ein neues Leben haben, aber auch dann die Zusicherung, dass du es zu Ende führen wirst, dass du es angefangen hast und auch zu Ende führst. Herr, ich danke dir für deinen Sohn, in dem wir so viel Wunderbares entdecken dürfen, wo du uns schon auch in dieser Welt neue Dinge an die Hand gibst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr ausführen und tun dürfen, aber dass das auch immer mehr Gestalt werden darf. Und dass wir darin unsere Zuversicht in dich hineinstecken. Dass du der Anfänger bist und der Vollender. Dass du uns führst, dass du uns leitest und bei uns hältst, bei dir hältst. Amen.